Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben hier heute Palmsonntag. Palmsonntag ist der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem einzog, wo die Leute alle geschrien haben, Hosianna, 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 gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Schön. Das höre ich in Bremen eigentlich selten, wenn dann nur in irgendeiner bibeltreuen Gemeinde, wie hier in Hohentor. Aber sonst höre ich das eigentlich nicht. Das hat sich da alles verändert. Die Kirche war einmal groß, riesig, hatte Macht und alles. Und wenn man heute von Kirche redet, dann hört man bestenfalls, wir müssen klein bauen. Klein bauen. Das heißt, Bänke raus aus der Kirche. Ihr wisst, was Erweckung auf Schottisch heißt? Kleinborn. Bänke aus der Kirche tragen, damit weniger Leute reinpassen. Ganz einfach. So macht man das heute mit der Erweckung. Ja, ist natürlich Mist. Ich weiß das genauso gut wie ihr, aber so ist das. Und ich weiß auch ganz genau, wo Gott die Ehre gegeben wird, da werden Menschen heil. Da finden sie Sinn. Und wo ihnen die Ehre, wo Gott die Ehre genommen wird, da versinkt die Welt in einem Meer von Blut und von von Sinnlosigkeit. Und das ist etwas ganz, ganz anderes als Sinnlosigkeit, in Sinnlosigkeit und Depression. Als Jesus nach Jerusalem kommt, da gehen ihm die Menschen entgegen und sehen in ihm den Messias, der ihn nützt, und schreien folgerichtig, Hosianna, gelobt sei Gott. Aber Jesus hört das nicht nur, sondern sieht dahinter das Kreuz und das Kreuzige ihn. Auch das hört er da. Und deshalb heißt die Predigt auch heute kurz vorm Kreuz. Kurz vorm Kreuz. Vorher, dass ihr das schon immer wisst, dass das schon alles hier angeschlagen jetzt steht. Erstaunlich. Also ich lese uns mal vor den Predigtext dazu heute aus Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, und wir stehen vor Gottes Wort auf. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass ihn alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ja, Herr, nun öffne du uns dein Wort und lass es zu uns reden, lass es dein vollmächtiges Wort sein an uns. Amen. Das ist ja ein Text, den man nur schwer verstehen kann, wenn man ihn gerade einmal gehört hat. Ich will versuchen, ihn uns ein bisschen zu verdeutlichen und mit euch hinein zu tauchen in das, was Jesus hier eigentlich zum Vater gebetet hat. Jesus betet zum Vater, der ihm erstens seine Macht gibt, der ihm zweitens sein Werk gibt und der ihm drittens sein Wort gegeben hat. Also als erstes seine Macht, sein Werk und drittens sein Wort. Dies hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, das Jesus mit dem Vater betet, das ist so tief, ich könnte mich auf den Kopf stellen, ich würde es nicht hinkriegen, um es zu dolmetschen. Also, wir bleiben einfach bei dem Wort Gottes. Das, der erste Punkt, Jesus betet zum Vater, der ihm seine Macht gegeben hat. Jesus tut das auf alttestamentliche Art und Weise, er erhebt die Augen zum Himmel und der Herr der Kirche steht selbst vor Gott ein für die Seinen auf der Erde. Und darum heißt das Gebet, dessen Eingangsteil heute unser Predigtext ist, das hohe priesterliche Gebet. Ich will euch verraten, von wem das ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es irgendeiner von euch weiß. Weiß das einer, von wem das ist? Das hohe priesterliche Gebet? Nee. Das ist David Hytreus. Hytreus, habt ihr den Namen schon mal gehört? Auch nicht. Das wusste ich schon vorher. Deshalb habe ich es mir auch aufgeschrieben, 1531 bis 1600. Der gab diesem Gebet seinen Namen. Bei einem Bibelstudium war dem Rostocker Theologen aufgegangen, nahe dem Herzen Gottes betet Jesus für dich, für die Gemeinde, der du zugehörst, für die ganze Kirche auf Erden. Er betet als der bleibende hohe Priester, also als der Verteidiger seiner Gemeinde. Und das tröstet und entlastet. Ein Petrus hat das schon erfahren. Jesus hat ihm das Wüten des Satans gegen die Gemeinde angekündigt. Die Ausgangslage ist chancenlos, aber er vertraut auf die Macht seines Betens. Und die Frage, die jetzt da kommt, ist natürlich ganz einfach. Warum ist das so? Warum macht Jesus das alles so? Und er macht das aus dem ganz einfachen Grund, weil wir vom Ende her denken müssen. Das ist jetzt ein Satz, den müsst ihr mitnehmen, ja? Wir müssen vom Ende her denken. Wir müssen auch vom Ende her beten. Jesus sieht die Dinge vom Himmel her. So, und sieht gleichzeitig, dass diese Dinge auf Erden stattfinden, aber vom Himmel aus gesehen und gedeutet werden müssen. Und dies eröffnet eine neue Perspektive auf das Passionsgeschehen. Hier kehren sich die Maßstäbe, an denen die Urteile gemessen werden, um. Wer sind von diesem Standpunkt aus betrachtet die handelnden Personen? Kaiphas, Pilatus. Ja, wer ist eigentlich der wirklich Handelnde überhaupt in diesem ganzen Prozess, der dort in Gang gesetzt wird? Vordergründig sieht es so aus, als wären es die damals Mächtigen gewesen. Und Jesus erscheint dann nur als ein Objekt, an dem sie gehandelt haben, um ihren Willen durchzusetzen. Aber diese Sicht wird jetzt umgekehrt. Hier handelt der Vater im Sohn und der Sohn in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, wenn er das Werk Gottes vollendet. Jesus geht bewusst und freiwillig zum Kreuz. Also alles umgekehrt vom Ende her denken. Nehmt das mit. Die Stunde ist da, sagt Jesus, die Stunde, in der Menschen dem Sohn Gottes alle Ehre nehmen. Und doch ist es die Stunde, auf die das ganze Leben von Jesus hin zielt. Auch die ganze Geschichte Gottes zu unserem Heil. Es ist die Stunde der Macht Satans, natürlich. Was fährt der da alles auf? Und doch die Siegesstunde, Siegesstunde seines göttlichen Ratschlusses. Jesus bittet den Vater, verherrliche dich an uns, verherrliche den Sohn. Und verherrlichen, das ist ein fremdes Wort geworden, das heißt, mach groß, rücke den Sohn in glänzendes Licht. Man sieht am Kreuz kein glänzendes Licht, aber wir von Ostern her, wir sehen das glänzende Licht. Und dass kein Tag, kein Wort, kein Wunder, das nicht ausgerichtet ist auf den Vater, auch nicht zum Schluss, ganz zum Schluss, als Jesus am Kreuz stirbt. Soli Deo Gloria, ihr kennt das vielleicht, hat Johann Sebastian Bach über all seine Werke geschrieben. Allein Gott in der Höhe sei er. Also worin bestand die Verherrlichung durch den Kreuzestod? Was wollte er uns damit sagen? Als erstes wollte er uns damit sagen, dass sich in diesem Kreuzestod das Werk von Jesus vollendet hat. Er sagt, ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Schon vorher aufzugeben hätte bedeutet, dass er aufgehört hätte, ehe sein Werk vollendet war. Ja, warum musste dieses geschehen? Jesus war in die Welt gekommen, um den Menschen zu sagen und ihnen zu beweisen, dass Gott die Welt liebt. Wäre Jesus vor dem Kreuzestod zurückgeschreckt, wäre damit der Beweis erbracht worden, dass die Liebe Gottes nur bis zu einem bestimmten Punkt reicht, aber nicht darüber hinaus, bis hierher und nicht weiter. So hätte es dann von Gottes Liebe geheißen. Nein, das ist ganz falsch. Sondern Jesus geht den Weg zum Kreuz, um zu beweisen, dass Gottes Liebe kein Ende hat. Grenzenlos ist. Grenzenlos. Und damit erfüllt er seine Aufgabe. Das Zweite, was damit dazugehört, das ist ganz einfach. Gott wird durch den Kreuzestod von Jesus verherrlicht, dadurch, dass Jesus Gott dem Vater gehorsam ist. Der Weg des Gehorsams gegenüber Gott. Jesus verherrlichte Gott durch seinen Tod am Kreuz, weil er die vollkommene Liebe mit vollkommenen Gehorsam erwidert. Tja, wie verherrlichst denn du Gott? Auch so? Da stirbt in unserem menschlichen Prioritätenkatalog etwas. Und ich habe im Ohr, wie Dietrich Bonhoeffer das unterschieden hat, das Letzte und das Vorletzte. Das Letzte, das kommt. Da gehen wir hin in die Ewigkeit. Und das Vorletzte, das ist das, worin wir jetzt leben. Das Vorletzte, es ist nicht das Letzte. Und das Letzte kann euch keiner nehmen, kein Tod und kein Teufel, kein Satan kann euch das wegnehmen, keiner. Gott sei Dank, dass das so ist. Jesus ist der, der uns den Weg zum Vater zeigt und uns den Weg zum Vater freimacht. Ich erinnere mich daran, als ich noch im Vikariat war, also dem Vorpastor sein. Ne? Da sind wir mit unserem Vikarskurs zur Norddeutschen Mission gegangen. Das war damals so, da war sie noch ganz in Ordnung. Heute ist es etwas anders. Und da lernten wir etwas kennen, ich hatte das noch nie gehört vorher, von den heidnischen Völkern, dass die heidnischen Völker, jedes Volk hatte seine eigenen Götter. Aber sie sahen die Götter in allem. In jedem Baum, in jedem Stein, überall sah man Dämonen. Jeder Hügel, jeder Bach, jeder Fluss, überall waren die Dämonen. Und diese Dämonen sind den Menschen feindlich gesinnt und suchen ihn deshalb immer heim. Und dauernd leben die Menschen in der Furcht, irgendeine von diesen Gottheiten, in Anführungszeichen, zu beleidigen. Und dann immer wieder erzählten dann die Missionare, was es für ein Aufatmen gab bei den Leuten, die sie zu Jesus geführt haben, als sie merkten, es gibt nur einen Gott. Nur einen Gott. Und diese Erkenntnis gab ihrem Leben ein ganz neues Gesicht. Und ebenso die Erkenntnis, dass Gott nicht grausam und streng ist, sondern die Liebe. Die Liebe in Person. Uns ist das ja alles sehr vertraut. Wen von uns reißt denn das noch vom Hocker? Wen? Aber stellt euch vor, wir wüssten das nicht alles. Sondern wir wären in diesem Stand dieser Heiden, die überall die Dämonen sahen. Gibt's noch genug. Noch mehr als genug. Und unsere Missionare haben auch mehr als genug zu tun, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Aber doch etwas anderes ist zu beachten. Das Wort erkennen, bezieht sich im Alten Testament gewöhnlich auf den Sexualbereich. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain. Das Erkennen zwischen Mann und Frau bedeutet eine höchst intime, vertraute Kenntnis des Paters. Des Partners. Dabei ist nicht der eigentliche Geschlechtsakt das Entscheidende, sondern die Vertrautheit der Herzen, die diesem Akt vorausgehen sollte, wenn zwei sich wirklich lieben. Gott erkennen bedeutet also keineswegs, dass wir ihn nur mit dem Verstand erkennen, sondern heißt, dass zwischen ihm und uns eine persönliche Beziehung besteht, die enger und vertrauter gar nicht denkbar ist. Gott kennen, Gott erkennen ist nicht nur eine Sache des Verstandes, sondern heißt, dass zwischen Gott und uns eine persönliche Beziehung besteht. Ich sag's nochmal. Dies Vertrautsein mit Gott ist ohne Jesus undenkbar. Jesus hat die Menschen nicht nur gelehrt, dass Gott nicht ein ferner, unnahbarer Gott ist, sondern der Vater, dessen Name und Wesen die Liebe ist. Und zu ihm kommt uns Gott selbst nahe. Jesus ist die Nähe Gottes in Person. Und nun hat ihm der Vater Macht gegeben, die Macht der Liebe. Das ist kein Zwang, das ist auch kein Triumph, denn Liebe macht wehrlos. Wehrlos, das ist so. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, das ist so. Liebe macht wehrlos. Damit es nicht falsch verstanden wird, das heißt nicht, dass man nicht auch Recht haben kann und auch Recht vielleicht durchsetzen muss. Aber erstmal macht die Liebe wehrlos. Christoph Blumhardt hat gesagt, in dieser ganzen Auseinandersetzung mit der Gottlieben Ditus, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Warum? Hinter dem Kreuz steht Ostern. Jesus siegt. Er siegt, auch wenn es durchs Kreuz hindurch geht und gehen muss zum Tod. Jesus siegt, auch wenn du im Augenblick nur Dunkelheit siehst. Auch wenn du gar keinen fröhlichen Glaubenslieder jetzt singen kannst. Jesus siegt, auch wenn du im Augenblick nichts davon spürst. Die Macht seiner Liebe ist nicht tot zu kriegen. Das ist der zweite Punkt. Das ist etwas kürzer als der erste. Jesus betet zum Vater, der ihm sein Werk gegeben hat. Jesus hat alles, was zu diesem Wirken gehört, nicht als Last empfunden, sondern als ein Werk, eine Gabe des Vaters gesehen. Seine seelsorglichen Gespräche, sein Heilen von Kranken, sein Befreien besessener Menschen, sein Versorgen von Tausenden von Zuhörern, sein Gebieten über Sturm und Wellen, sein Antworten auf die Angriffe der Feinde. Er hat dieses Wirken immer als das Werk Gottes durch ihn verstanden. In seinem Tun hatte er nur ein Ziel, so wie es schon als Bitte im Psalm 115 ausgedrückt wird, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Er wollte den unbekannten Gott zum bekannten Vater unter den Menschen machen, aber auch die Herrlichkeit des Sohnes offenbaren. Und deshalb spricht er hier in unserem hochpriesterlichen Gebet diese Bitte aus: Verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt wurde, bevor irgendetwas auf der Welt da war, existierte. Und die Herrlichkeit, die ich da hatte bei dir, schon vor Gründung der Welt. Die Einzigartigkeit von Jesus, seine Herrlichkeit, wird hier offenbar, das ist, die Theologen würden sagen, die Präexistenz. Oder etwas, nicht so theologisch gesprochen, Weihnachten und Ostern gehören zusammen, Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz. Obwohl Jesus nur Stunden vor dem schrecklichen Sterben am Kreuz war, kurz vorm Kreuz. Obwohl die Jünger ihn verraten und verlassen haben und werden, klingt es wie ein Wort des Siegs. Ich hab das Werk vollendet. Das klingt doch wie, es ist vollbracht. Aber das kommt erst wenig später, nicht viel später, aber wenig später. Es ist vollbracht. Und obwohl die Stunde des Gerichts Gottes über alle Sünde und über alle Gottverlassenheit vor ihm steht, kann er, der Anfänger und Vollender des Glaubens, mit dem Blick auf den Vater seiner Verherrlichung entgegengehen. Er denkt und betet vom Ziel her, vom Sieg her. Und das will er bei seinen Jüngern auch so bewirken. Deshalb sagt er ausdrücklich, ich habe das Werk vollendet. Tja, was für ein Trost. Der Sieg ist Jesus gewiss. Der Sieg ist auch uns gewiss. Und wenn wir auf uns gucken und auf die Kirche gucken, auf das, was da alles auf uns zukommt, da wird einem ja ganz anders. Im letzten Jahr ist eine komplette Großstadt aus der Kirche ausgetreten. Über 250.000 Menschen ausgetreten. Weg. Ob wir die wiederkriegen, wer weiß es. Aber es mag ja sein, dass sie uns eines Tages die Kirche als Institution nehmen. Dann werden wir uns eben eine Halle mieten. Es mag auch sein, dass sie uns die Halle nehmen. Dann werden sie uns nicht hindern können, in eine Garage zu ziehen. Und wenn sie uns auch die Garage nehmen, dann gehen wir hinaus, irgendwo in die Finsternis, in den Wald, wenn wir denn einen Wald finden. Der Sieg ist unser. Der Sieg kommt von Jesus. Und Jesus hat den Sieg längst erworben. Das ist der dritte Punkt. Jesus betet zum Vater, der ihm sein Wort gegeben hat. Sein Wort. Und da steht im Mittelpunkt des Wirkens, die Worte, die du, Vater, mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Tja, Gottes Wort hat seinen Platz im Reden, unter vier Augen, im kleinen Kreis, im öffentlichen Lehren, im Verkündigen vor vielen Tausend von Menschen, im theologischen Streitgespräch mit den Gegnern. Und so hat das empfangene und weitergegebene Wort Gottes seinen Platz, auch in der Mitte seiner Gemeinde. Und seit den Reformatoren haben wir es im Ohr und im Herzen. Wir sind und bleiben nur Kirche Jesu Christi, wenn wir Kirche des Wortes bleiben. Durch dieses Wort der Bibel offenbart Jesus den Namen und die Person Gottes des Vaters. Und voller Dank und Staunen sagt Jesus dem Vater, Sie haben dieses Wort angenommen. Tja, Gott sei es gedankt. Sie haben dein Wort bewahrt. Gott sei Dank, dass wir auch heute noch davon leben können. Wir leben von dem Wort, das unsere Väter angenommen haben und unsere Vorväter angenommen haben und unsere Vorvorväter. Ich könnte das beliebig weiter fortsetzen. Wir leben davon. Tertullian, der alte Kirchenvater, sagt über die Christen, weil sie das Wort halten, hält sie auch das Wort. Weil sie das Wort Gottes halten, hält sie auch das Wort Gottes. Und das Leben der christlichen Gemeinde und alle Kreise in der Kirche, auch in der Hohenthurst-Gemeinde, hängt an diesem recht verkündigten und festgehaltenen Wort Gottes. Und dieses Wort erkennen wir. Und durch dieses Wort erkennen wir, wer Jesus eigentlich ist. Woher sollen wir es sonst wissen? Nur aus der Bibel. Jesus, die fleischgewordene Liebe Gottes. Wer nie die Bibel liest, wer nie Gottes Wort hört, der mag Ahnungen haben und Meinungen, aber keinen christlichen Glauben. Und das ist das Wesen der Kirche, durch Jesus zum Vater zu kommen. Soziale Aktivitäten kann das Rote Kreuz auch. Tja, und nicht schlecht. Und ich bin dankbar dafür, dass es das Rote Kreuz gibt. Aber Jesus groß machen, den Vater verherrlichen, Zugang zum dreieinigen Gott zu geben, das kann nur Gottes Wort. Ja, und dieses Wort steht nun vor uns am Anfang der Passionswoche. Und da steht unser Herr betend vor uns und sagt, ich bitte für Sie. Und das macht uns in all den schweren Wegen, die wir vielleicht noch vor uns haben oder die wir zu gehen haben, in denen wir jetzt vielleicht gerade stecken und stehen, macht uns dieses Wort gewiss. Das war der dritte Punkt, dass Gott uns sein Wort gibt.